Hallo, wir sind wieder da, die Sportstunde mit mir, Patrick Hoch, und wie immer Oliver Dütschke. Hallo.
Ja, hallöchen an alle draußen und an dich, Patrick. Alles gut? Viel Sport gemacht, ja?
Ja, mit Sicherheit. Fernsehen geguckt.
Ja, natürlich. Man kommt ja gar nicht selber zum Sport machen, weil man ja so viel gucken muss und lesen muss. Das ist ja das Fatale an unserem Job, ne?
Ja.
Wir wollen ja nicht verpassen.
Gefühlt einen eigenen Fernseher nur für Sport besorgt.
Damit man die Familienmitglieder nicht stört, ne?
Genau.
Tja, aber du, wir machen einfach ein paar Haken dran. Pfingsten, check. Fußball-Bundesliga, check.
Check.
Machen wir Haken dran, aber geht ja weiter, ne?
Vor der Tür steht die Euro.
Ja.
Ne? Und Olympia wird langsam voll, sag ich mal.
Ja, die Tickets werden vergeben, ne? Der Zug nach Paris ist noch nicht überfüllt, aber ja, steht da schon, und einige haben das Ticket schon, einige müssen noch, aber wie du sagst, es füllt sich. Und wie gut, dass es die Sportstunde gibt, denn wir berichten drüber und sprechen ja mit dem einen oder anderen Olympioniken. Das macht's ja hier auch aus, ne?
Genau.
Und heute haben wir mal wieder ein richtig schönes, spannendes Programm, denn wir haben dabei die Filzkugel, die Judomatte,
Judomatte,
den Rennwagen, das Fahrrad, das Football-Ei und auch noch andere diverse Bälle. Dass wir jetzt mal.
Andere diverse Bälle, bitte.
Das doppelgemoppelt, ne? Andere diverse Bälle, oder? Andere Bälle, diverse Bälle, oder?
Ja.
Geht
ja
schon gut los.
Das sind andere Bälle.
Ganz viele Bälle haben wir, ganz viele Bälle. Dann würde ich sagen, Anpfiff für die neue Folge der Sportstunde.
Dann hauen wir doch mal erste herzliche Glückwünsche raus, sage ich mal. Denn wir feiern deutsche Meisterschaften direkt am Anfang. Hockey. Die Frauen des Düsseldorfer HC Hockeyclubs sind zum dritten Mal deutsche Meisterin im Feldhockey geworden. Im Finale besiegten sie den Titelverteidiger, den Mannheimer Hockeyclub. Ja, und beide Teams haben sich damit aber für die Euro Hockey League qualifiziert. Glückwunsch an den DHC.
Natürlich, da freut sich einer, der in der Nähe von Düsseldorf zu Hause ist. Ja, Jubel aller Orten, der Tränen in den Augen, er ist sehr sentimental, er hat ja sonst nichts zu feiern. Ja, was die Damen aus Mannheim nicht geschafft haben, das machten dann die Männer des Mannheimer HC dann ein bisschen besser, denn sie besiegten im Endspiel den Hamburger Polo Club nach Penaltyschießen. Auch hier sind natürlich beide Mannschaften qualifiziert für die Euro Hockey League.
Warum spielt ein Polo Club im Hockey mit?
Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Deine Hausaufgabe, kriegst du raus. Oder sind die einen mit Pferden dann da rumgelaufen und die anderen nicht und die waren ein bisschen schneller, agiler? Keine Ahnung. Aber dann doch das Penalty-Schießen.
Bei dem einen Hockeyspieler und bei dem anderen Pferde rumgelaufen, wer weiß.
Ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall gab's war spannend, und die Mannheimer freuen sich über das Double, denn im Januar haben sie ja auch schon drinnen in der Halle den Titel geholt. Auch hier Glückwünsche zur Deutschen Meisterschaft nach Mannheim.
Ja, und dann gratulieren wir noch unserem Tennis-Ass-Nachfolger von Bum Bum Becker, nämlich Alexander Zverev, denn er hatte einen Bombenauftritt beim Masters in Rom. Sie gewann das Finale gegen den Chilesen Nicolas Jarry in zwei Sätzen.
Hast du Chilesen gesagt? Also
Chilene. Ich habe Chilene gesagt.
Ein Chilese gesagt. Ist einer, der halb China, halb Chile ist. Ein Chilese. Auch schön. Aber kann ja mal passieren.
Ja, damit gewann er zum sechsten Mal ein Masters 1000 Turnier. Und damit überholte er tatsächlich mal kurz links Bum Bum Becker, Boris Becker. Und ist nun auf Platz 4 der Weltrangliste. Das ist nicht schlecht. Und es ist vor allen Dingen die Generalprobe für die French Open.
Ja. Da gehört er dann wohl zu den Top-Favoriten. Wenn man weiß, dass die anderen so, auch Djokovic und Co., im Moment ja nicht so gut drauf sind, kann der Alex vielleicht mal einen Grand-Slam-Titel holen, ne?
Ja, darüber habe ich mit Andreas Thies gesprochen, von Chip in Charge. Der hat nämlich etwas Ähnliches gesagt, von wegen bei den Herren. Ging ja einiges. Die French Open stehen ins Haus und wir haben wie immer Andreas Thies von Chip in Charge hier, um uns über die French Open aufzuklären. Hi.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
French Open, ist für viele so, ja, das ist ein Sandturnier, das ist wieder komplett anders als alles andere. Wie siehst du das? Ist das wirklich so komplett anders als alles andere oder im Prinzip ist es jedes Jahr das Gleiche?
Naja, es ist halt der Höhepunkt der Sandplatzsaison und es ist in diesem Jahr, gerade bei den Herren, ist es ein Turnier, was durchaus sehr, sehr spannend sein kann. Und ansonsten, French Open ist immer so ein bisschen das Turnier, hat die längsten Matches, hat die kräftezehrendsten Matches bei Männern und bei Frauen. Und es ist eine ganz andere Geschichte, auf dem Sand zu spielen, als zum Beispiel auf dem Hartplatz bei den US Open oder bei den Australian Open.
Männer, weites Feld, hast du gesagt, ist ein Stichwort. So einen richtigen Favorit gibt's diesmal bei den Männern nicht, sondern tatsächlich so, vielleicht schafft ja Rafael Nadal es auf seiner Abschiedstour auch noch einen Titel zu holen, was wirklich so ein Ding ist. Oh, damit habe ich nicht gerechnet.
Also, es ist ein offenes Feld. Wir haben 5 verschiedene Sieger bei den ganz großen 5 Turnieren gehabt in der Vorbereitung. Wir haben Casper Ruud gehabt als Sieger in Barcelona. Wir haben Andrei Rublev gehabt, der in Madrid gewonnen hat. Stefanos Tsitsipas hat ein Turnier gewonnen in Monte Carlo. Alexander Zverev hat jetzt in Rom gewonnen. Und keiner von den 3 Großen, Novak Djokovic, Jannik Sinner und Carlos Alcaraz, war dabei unter der Siegerliste. Und das macht die Sache im Moment sehr spannend. Novak Djokovic hatte einen fast unerklärlichen Auftritt in Rom, hat insgesamt noch keine richtig gute Saison gespielt. Jannik Sinner hat Hüftprobleme, weiß noch gar nicht zu diesem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, ob er überhaupt spielen kann. Und Carlos Alcaraz ist auch erst wieder gerade im Aufbautraining, der hat Probleme mit dem Arm. Sodass wir im Moment ein ziemlich wildes Bild haben. Wir hatten in den letzten 10, 15, 20 Jahren immer ein ganz, ganz genaues Bild, wer der große Favorit bei den French Open ist. Das war immer Rafael Nadal. Da war auch immer Novak Djokovic mit dabei. Das war früher dann noch Roger Federer, auch wenn der nicht so häufig wirklich richtig gut gespielt hat in Paris. Aber das haben wir in diesem Jahr nicht. Und das ist eine Neuerung. Und das ist vielleicht die größte Chance für diese originale Next Gen, die wir haben. Also mit Tsitsipas, mit Ruud, mit Zverev, mit Medvedev. Hier vielleicht mal wieder einen Grand Slam zu gewinnen, außerhalb dieser großen Leute wie damals Djokovic, beziehungsweise nicht jetzt noch immer Djokovic, aber damals Nadal und auch Federer etc.
Und Nadal bei seiner Abschiedstour vielleicht dann doch in die Phalanx der Next Generation eintreten oder nicht?
Ich kann es mir nicht vorstellen. Also die Auftritte waren dafür nicht vielversprechend genug in den letzten Wochen. Wir haben Rafael Nadal erlebt, wie er in Rom gegen Hubert Hurkacz verloren hat und zwar sehr, sehr klar. Er hat vorher in Madrid okay gespielt, aber das reicht bei weitem noch nicht, dass man sagen kann, oh ja, der kann hier nochmal 7 Runden gewinnen. Vor allen Dingen 7 Runden über Best of 5. Er hat bislang nur Best of 3 gespielt und er hat ganz klar zurückgehalten, also dass er nicht die Rückhand komplett durchzieht, dass er nicht den Aufschlag komplett durchzieht. Er hat gesagt, er fährt nach Paris. Zu diesem Zeitpunkt, wo wir sprechen, wissen wir noch nicht zu 100%, ob er antreten wird. Wenn er antreten kann, dann hoffe ich einfach, dass er kein Los wie zum Beispiel Djokovic in der ersten Runde oder Alcaraz oder Sinner in der ersten Runde hat, wenn die fit sind. Sondern dann hoffe ich, dass er sich reinspielen kann, weil er wird nicht gesetzt sein. Er kann auf jeden dieser großen Spieler treffen. Und dann hoffe ich, dass er sich ein bisschen reinspielen kann, weil jetzt so eine Dreisatzniederlage dann gegen irgendwen, gegen den 50. der Weltrangliste, das hätte jemand wie Rafael Nadal, der dieses Turnier so geprägt hat in den letzten 20 Jahren, das hätte er einfach dann auch nicht verdient. Und das wäre dann auch bitter.
Das ist richtig. Wie sieht es denn bei den Damen aus? Ich meine, im Moment ist es da ähnlich wie bei der Formel 1, same old sozusagen.
Ja, da hat sich halt die Iga Świątek aus Polen hat sich dort als Platzhirschin etabliert. Sie hat in den letzten Jahren gezeigt, dass sie die absolut beste Sandplatzspielerin auf der Damentour ist. Und das hat sie in diesem Jahr dann auch wieder unter Beweis gestellt. Sie hat zum ersten Mal Madrid gewonnen. Das war ihr bislang vergönnt geblieben in einem fantastischen Finale gegen Aryna Sabalenka und hat dann hier in Rom gleich nochmal nachgelegt und hat dieses Madrid-Rom-Doppel gewonnen. Und das hat sie mit wirklich enormer Klasse gewonnen und mit enormer Überlegenheit, gerade das Finale dann auch gegen Aryna Sabalenka. Also sie ist die Spielerin, die man schlagen muss. Allerdings müssen wir auch dazu sagen, wir erleben gerade so eine Zeit im Frauentennis, wo wir Rivalitäten bekommen. Wir haben die Rivalität zwischen Świątek und Sabalenka. Elena Rybakina, die leider gesundheitliche Probleme in den letzten Wochen hatten, ist da auch mit zu nennen und die muss mitgenannt werden. Coco Gauff auf den Hartplätzen muss genannt werden, auf dem Sandplatz wahrscheinlich noch nicht. Aber wir haben so eine Spitze an Spielerinnen, die sich jetzt gegenseitig besser machen können und die sich gegenseitig so ein bisschen pushen können. Und das macht die Sache im Frauentennis momentan hochinteressant und sehr gut anzugucken. Aber Iga Świątek ist die die so auf dem Podest über den anderen Spielerinnen steht momentan.
Also da geht der Weg nicht an ihr vorbei, beziehungsweise man muss an ihr vorbei.
Sie, ja, wer das Turnier gewinnen will, der muss an ihr vorbei. Und das ist eine ganz klare Aussage, die können wir einfach so stehen lassen. Und da bin ich auch sehr selbstbewusst, die zu verteidigen, diese Aussage.
Nun ist das Turnier ja im Prinzip eigentlich French Open wie immer, aber tatsächlich auf der Anlage, die auch bei den Olympischen Spielen das Tennisturnier hostet. Sehen wir da vielleicht so eine kleine Vorschau auf das Tennisturnier bei den Olympischen Spielen, bei den French Open jetzt oder eher nicht?
Ich hadere noch ein kleines bisschen mit mir, weil gerade bei den Herren, habe ich ja eben gesagt, mit Sinner und Alcaraz haben wir zwei Spieler, die von Verletzungen wiederkommen. Es ist natürlich eine Vorschau auf Olympia und wir werden die Spieler, die bei den French Open dabei sind, auch bei den French Open, beim Olympischen Turnier wahrscheinlich relativ weit vorne sehen. Jetzt müssen wir noch darauf achten, wem ist Olympia genauso wichtig wie die French Open? Das ist dann auch noch immer eine Sache, wenn man weiß, Casper Ruud zum Beispiel hat vor 3 Jahren rausgezogen aus Olympia, weil er unbedingt die anderen Turniere, die kleineren Turniere mitspielen wollte, hat das dann auch gut gemacht. Aber das ist schon eine Vorschau. Es ist die komplett gleiche Anlage. Es ist dann nur Best of Three beim Olympischen Turnier anstatt Best of Five hier. Aber wir haben dann höchstwahrscheinlich einen fitten Jannik Sinner, einen fitten Carlos Alcaraz, vielleicht einen noch fitteren Rafael Nadal, wenn er antreten wird bei Olympia, sodass das nicht zu 100% eine Vorschau ist. Bei den Frauen ist es auf jeden Fall eine Vorschau, weil dort haben wir es im Moment relativ fest gemeißelt. Aber ja, das ist, da kann man sich schon Rückschlüsse versprechen auf das Olympische Tennisturnier.
Wie wird es denn bei den French Open aus deutscher Sicht aussehen? Weil Alexander Zverev hat gerade ein Turnier gewonnen. Ist dann tatsächlich ein Blick auf Olympia ja da auch Titelverteidiger. Wie sieht das denn aus deutscher Sicht aus? Haben wir da gute Chancen oder eher nicht?
Also die deutschen Herren hinter Alexander Zverev hatten ein etwas wechselhaftes Jahr. Wir haben ja letztes Jahr erlebt, Jan-Lennard Struff spielt sich unter die Top 25 mit diesem Finale in Madrid. Wir hatten Jannik Hanfmann, der Viertelfinale in Rom gespielt hat. Wir hatten auch Daniel Altmaier mit guten Ergebnissen, auch Dominik Köpfer. In diesem Jahr ist es so, Jan-Lennard Struff ist leider nicht gesetzt. Das heißt, da müssen wir auf die Auslosung schauen. Wenn der eine schlechte Auslosung bekommt, kann es auch für ihn in der ersten Runde rausgehen. Aber er ist im Moment mit in der besten Form neben Alexander Zverev. Bei Jannik Hanfmann, bei Daniel Altmaier und bei Dominik Köpfer hat die Form in den letzten Wochen nicht so richtig gestimmt. Da wäre wahrscheinlich jede Runde, die sie überstehen, ein Erfolg. Und bei den Frauen ist es im Moment so, dass wir die alten Ladies haben. Muss man in Anführungsstrichen setzen, aber es sind Laura Siegemund, es sind Tatjana Maria und es sind Angelique Kerber. Alle älter als 35 Jahre alt und die müssen im Moment noch so ein bisschen das Klavier tragen im deutschen Frauentennis. Die Spielerinnen, die dahinter kommen, Tamara Korpatsch ist im Moment noch verletzt, Julie Niemeyer ist zu diesem Zeitpunkt in der Quali. Auch die anderen jungen Spielerinnen sind in der Quali. Da kann man sich noch nicht so richtig viel von erhoffen. Auch da wäre jede Runde dann ein Sieg. Für Angelique Kerber geht es Richtung Wimbledon und geht es Richtung French Open. Das sind ihre beiden Höhepunkte. Aber sie hat in Rom zum Beispiel exzellent gespielt, hat das Achtelfinale dort erreicht, hat auch gegen Iga Świątek gut mitgehalten. Und vielleicht kann sie ja ein bisschen was reißen. Auch bei ihr kommt es auf die Auslosung an, weil sie auch nicht gesetzt sein wird.
Gucken wir mal, was vom 26. Mai bis 9. Juni in Paris passiert. Vielleicht kann ich dir ja noch einen Tipp aus dem Ärmel leiern für beides.
Also bei den Frauen, es ist keine Raketenwissenschaft zu sagen, Iga Świątek gewinnt den Titel bei den French Open. Bei den Männern wird's wirklich, wirklich schwierig, das jetzt im Moment vorauszusagen. Wir haben in dieser Woche noch Novak Djokovic, der spielt in Genf, macht er ganz selten direkt in der Woche vor einem Grand Slam Turnier nochmal zu spielen. Wenn er spielt, wenn er fit ist, dann glaube ich, dass Carlos Alcaraz in diesem Jahr das Turnier gewinnen kann. Allerdings hat er auch keine gute Vorbereitung auf dieses Turnier gehabt. Novak Djokovic hat keine gute Vorbereitung, den sehe ich auch ganz, ganz weit vorne. Bei Alexander Zverev kommt es darauf an, wie er in den ersten Runden Körner lässt. Weil das ist ja eine seiner großen Schwächen gewesen, dass er in den letzten Jahren gerne in den ersten 2-3 Runden 2x über 5 Sätze gehen musste und dann ihm die Kraft ausging im Viertelfinale oder Halbfinale. Er hat eine gute Chance und vielleicht wird die Chance nicht größer, einen Grand Slam in diesem Jahr zu gewinnen. Ich sage, Carlos Alcaraz gewinnt, glaube allerdings, dass Alexander Zverev, dadurch, dass er sich jetzt unter die Top 4 gespielt hat durch seinen Turniersieg in Rom und in den großen Spielern bis zum Halbfinale aus dem Weg gehen kann, dass er wirklich in diesem Jahr eine gute Chance hat, vielleicht sogar das Turnier zu gewinnen.
Ja, dann wie gesagt, werden wir es sehen und ich hoffe, dass du irgendwo recht behältst, sag ich mal.
Also das Herrenfeld ist dieses Jahr so spannend wie seit Ewigkeiten nicht mehr. Da freue ich mich sehr drauf.
Dann wünsche ich dir viel Spaß in Paris und wir hören uns dann spätestens bei Wimbledon.
Sehr gerne.
Ja, das Herrenfeld ist wie gesagt so spannend wie noch nie. Aber apropos Sandplatzsaison. Wusstest du auch tatsächlich, dass Deutschland mal wichtiges Tennis auf Asphalt gespielt hat?
Ja. Nö, wusste ich nicht. Ja,
1970 im Davis Cup in Düsseldorf im Rheinstadion hat man auf Asphalt gespielt gegen Spanien. Wilhelm Bungert und Christian Kunke waren die deutschen Spieler. Und man schaffte es dann in diesem Jahr auch im Spätsommer in Ohio den Davis Cup zu gewinnen.
Du warst damals vor Ort, du musst es ja wissen.
Ja, weil ich 70 schon da war. Nein.
Ja, schöne Information von unserem Professor der Geschichte, aber das war aber noch nicht die Republik History, ne?
Nee, das war nur eine Anmerkung zum Thema Sandplatzsaison. Es gab auch mal eine Asphaltsaison.
Ja, übrigens Tennis, wir gucken natürlich da auch auf die Doppelkonkurrenz in Paris und aufs Mixed. Ne? Da sind wir ja auch gar nicht so schlecht. Nee, Stichwort Laura Segemann, Kevin Krawitz, Tim Pütz und nicht nur Einzel, ne?
Ja, nur dass die Auslosung ist, glaube ich, erst nächste Woche für beides.
Okay, dann schauen wir da mal drauf, was in Paris so passiert. Aber die Sportstunde ist ein Format, da geht es zu 98% nur um positive Nachrichten. Und da machen wir noch weiter. Denn Andrea Herzog hat bei den Kanuslalom-Europameisterschaften im slowenischen Tatschen am Wochenende den Titel im Einer Kanadier gewonnen. Und was ja bemerkenswert ist, die hat ja die Olympia-Ausscheidung gegen Elena Lilic hauchdünn verloren. Und ich finde das immer cool, wenn man eigentlich so einen Nackenschlag bekommen hat, dass man sich schüttelt und dass man dann wieder alles auf Anfang setzt und dann sogar einen Titel holt. Also die Weltmeisterin von 19 und 22 hat somit ihren ersten EM-Titel geholt. Und das ist vielleicht ein kleiner Trost.
Vielleicht ist Weltmeisterschaften mehr Motivation als Olympiatickets, wer weiß.
Weiß ich nicht, aber ich finde das einfach cool. So steckt man Niederlagen weg. Chapeau und Glückwunsch an Andrea Herzog.
Aber es gibt auch noch weitere
Tickets für Olympia. Genau, da hast du was rausgesucht.
Ja, die deutschen Kitesurfer Leonie Meyer und Jannis Maus fahren zu den Olympischen Sommerspielen. Die haben nämlich die Olympia-Qualifikationen geschafft. Die setzten sich bei der Weltmeisterschaft in Irès, Frankreich, in der nationalen Ausscheidung für die Olympia-Premiere im Kitesurfen durch. Ja, und Deutschland hatte schon vorher die Startplätze. Die zwei, die Deutschland haben darf, und die haben jetzt auch beide Personal bekommen, sage ich mal. Im Kitesurfen Olympia-Premiere sehen wir deutsche Starter.
Und was so schön ist, da müssen wir an die Leonie Meyer denken. Die war ja mal auf dem Weg zur Olympia im 49er Segeln. Für 2016 hat es damals nicht geschafft. Da hat sie einfach mal umgeschult, hat gedacht, dann mach ich mal Kitesurfen. Und jetzt darf sie vor Marseille um olympische Medaillen kämpfen.
Ja, lassen wir das Boot doch einfach weg, nehmen nur eine Latte.
Ja, genau. Auch schön. Und dann bleiben wir aber bei Olympia und da sind wir bei den 3x3 Basketballerinnen. Sie haben es tatsächlich geschafft, das Ticket für Paris einzulösen. Und das ist, dann sind wir wieder schnell bei dem Begriff historisch, denn zum ersten Mal ist damit ein 3x3-Team des deutschen Basketballbundes bei Olympia dabei.
Und zum ersten Mal hatte Deutschland damit auch ein logistisches Terminproblem.
Genau, aber erstmal feiern wir sowieso das Team, aber zwei von diesen Damen sind unsere Sportlerinnen der Woche. Denn sowohl Svenja Brunkhorst als auch Sonja Greinacher haben sich nämlich zum zweiten Mal für Olympia qualifiziert. Das ist eben der Knaller. Einmal eben für die 3x3 Basketball-Wettbewerbe, aber eben auch im, ich sag's mal, normalen Basketball. Das haben sie auch geschafft. Das war ja auch schon überragend und historisch. Und jetzt ist natürlich die Frage, mal dieses Problem möchte ich ja echt gerne haben. Spiele ich bei den einen mit oder spiele ich bei den anderen mit bei Olympia?
Denn tatsächlich sind beide Events quasi zeitgleich.
Ja, beides ist es
schwierig, an beiden teilzunehmen.
Das schaffen sie leider nicht. Wir verfolgen das mal. Aber ist vielleicht ein Luxusproblem. Und vielleicht, so oder so, haben sie den orangenen Ball dabei und treffen die Wagner-Brüder. Denn Franz und Moritz sind ja nicht nur Basketball-Weltmeister, die sind natürlich auch mit dem deutschen Team in Paris dabei. Und genau zu diesem Zeitpunkt schreibt die Mama, die Beate, ein Buch über das Leben mit dem erfolgreichen Brüderpaar. Aber das ist nicht unser Thema. Wir haben ja unseren Bücherwurm, den Christian Sprenger. Und der hat sich in seiner Rubrik Sprenger spricht die Beate Wagner geschnappt und über das neue Buch gesprochen.
Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports.
Sprenger spricht. Ja, hallo zusammen. Am 22. Mai 2024 ist das Buch Moritz und Franz Wagner, Glanz in ihren Augen, große Träume, ihr Weg in die NBA und zum Weltmeistertitel erschienen. Also, druckfrisch zu dieser Ausgabe der Sportstunde und ich freue mich mega auf die Autorin.
Beate Wagner.
Hallo Beate, Mutter und Autorin. Mehr geht nicht.
Ja, hallo. Mehr geht nicht. Schöner Einstieg, genau.
Wie schwer ist es denn, als Mutter zu schreiben, gerade auch dann, wenn du sonst Wissenschaftsjournalistin bist und ja eher neutral sein musst?
Mhm. Ja, also das ist tatsächlich eine interessante Sache gewesen mit dem Buch, weil es natürlich auch eine ganz andere Arbeit war als meine übliche Tätigkeit. Also wie du eben schon gesagt hast, ich bin Wissenschaftsjournalistin seit 20 Jahren und genau, habe da eher überwiegend diese neutrale Position. Also wie das mit dem Schreiben ist, das lernt man ja dann irgendwann, das ist mein täglich Brot. Aber die Perspektive ist tatsächlich jetzt eine andere gewesen, aber eine sehr schöne, muss ich sagen. Also es hat großen Spaß gemacht, es ging auch sehr leicht von der Hand.
Haben die Jungs mitgesprochen und wohlgemerkt, wir reden über drei Jungs, wie es schon im Vorwort steht.
Ja, es geht um drei Jungs. Es geht um Moritz, Franz und um Axel, mein Mann. Und alle drei haben mitgesprochen, wie sie das eigentlich immer machen. Aber es ist trotzdem mein Werk. Also ich habe tatsächlich genau erstmal mir ein Exposé gemacht und überlegt, was will ich eigentlich erzählen? Was finde ich spannend? Und das ist sozusagen erstmal auf meinem Mist gewachsen. Und dann haben sie natürlich aber gegengelesen und haben mich auch beraten und haben gesagt, ja, das finde ich jetzt weniger interessant, geh doch da noch mal ein bisschen rein. Alle drei, ja.
Was hast du denn erzählt?
Ich habe erzählt, wie die Reise gewesen ist mit diesen dreien. Und natürlich im Fokus stehen die Jungs. Wobei auch natürlich die Beziehung zu meinem Mann einen großen auch einen Teil einnimmt, weil wir uns ja hier in Berlin auch kennengelernt haben und die ersten Jahre mit den Kindern, also bis sie da nach Amerika gegangen sind, spielen ja in Berlin. Und ich erzähle die Reise, die ich mit meinen Kindern und meinem Mann gegangen bin in den letzten Jahren und versuche zu rekapitulieren, was da passiert ist.
Es gibt viele Gemeinsamkeiten bei den Kindern, aber es gibt ja bei Kindern, das ist halt immer so, auch große Unterschiede. Wie hat Moritz auf die Texte reagiert? Wie hat Franz auf die Texte reagiert?
Ja, tatsächlich sind beide sehr unterschiedlich in bestimmter Weise. Das sieht man ja auch auf dem Feld. In der Arbeit, in der Zusammenarbeit, was die Texte angeht, war das auch sehr interessant für mich. Beide waren wirklich mit dem Herz dabei und haben mich toll beraten und haben mir auch immer wieder gesagt, schreib aus dem Herzen heraus. Also mach dich auch verletzlich, schreib wirklich das, was du denkst und was du gefühlt hast und alles andere kann man nachlesen. Und in der Art, wie sie mich dann aber sozusagen redigiert haben und auch die Texte begutachtet haben, war das sehr, sehr unterschiedlich. Also Moritz ist ja so eher so ein extrovertierter Typ und der hat also auch so einen Hang zum großen Wurf, sage ich mal. Das war also auch sehr schön. Der hat auch dann gesagt, ja Mama, also ich lese das alles sehr gerne, aber mach's mal erstmal fertig. Und Franz ist ganz anders. Der ist sehr im Detail und hat das auch sehr ernst genommen. Also hat dann auch Passagen angestrichen und hat gesagt, ja, da hier würde mich noch ein bisschen mehr interessieren, wie es dir selber damit ging. Oder hat mich auch kritisiert, hat gesagt, nee, das ist wirklich überhaupt nicht interessant, das kannst du komplett streichen. Also er ist sehr, sehr im Detail gewesen und Moritz eher so in der großen Anschau. Und es war sehr spannend für mich, weil eben die beiden ja auch zum ersten Mal, würde ich sagen, mir sozusagen eine Beratung gegeben haben als wie soll ich das jetzt nennen, als Kollegen, also zumindest nicht als Söhne. Sie haben ja wirklich diese Texte versucht, aus der neutralen Position zu lesen und mir dann ganz neutral oder als Leser da ihre Meinung zu sagen. Das hat mich sehr berührt.
Die Sportstunde kündigt mich immer als Bücherwurm an. Das klingt schön old-fashioned. Vor allen Dingen klingt es aber nicht nach Statistik-Nerd. Ich komme in dem Buch auf meine Kosten und die Nerds?
Also die Basketball-Nerds, das, ja, weiß ich nicht. Also das kann ich vorab sagen. Es könnte ein Wagnis werden für die, weil es ist tatsächlich kein Buch über Stats und über die NBA. Und ich habe natürlich ein paar Zahlen drin und die finde ich auch sehr aufregend. Aber es ist tatsächlich eher ein Buch über eine Geschichte, über eine Berlin-Geschichte, über eine Brüdergeschichte und auch eine Frauengeschichte letztendlich.
Wenn ihr mehr über Basketball erfahren wollt, bei Sprenger spricht zum Beispiel in Ausgabe 86 eine Krimi- und Thriller-Autorin, die selber Basketball gespielt hat. Also das gibt's auch. Und wir, Beate, hören uns tatsächlich wieder in der XL-Version in der Ausgabe 185 und reden dann
über Olympia und über das, was kommen wird oder was ich mir erhoffe von Olympia und natürlich auch über Hintergründe. Das wird bestimmt sehr spannend.
Und dann gibt es auch noch mehr zum Buch. Moritz und Franz Wagner, Glanz in ihren Augen, große Träume, ihr Weg in die NBA und zum Weltmeistertitel. Das bekommt ihr überall da, wo es Bücher gibt. Danke, Beate, und tschüss.
Danke an dich und bis bald.
Sprenger spricht. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Sollen wir ihn denn jetzt nicht mehr Bücherwurm nennen? Oder ist
doch
das weiter in Ordnung?
Das ist weiter in Ordnung, das mag er auch gerne. Und die verbundene Hausaufgabe, Podcast hören, Sprenger spricht, lohnt sich definitiv. Und das Buch kaufen von Beate Wagner über ihre Jungs Franz und Moritz Wagner. Spannend.
Ja, glaub schon. Ich habe es noch nicht gelesen, aber es hört sich gut
an. Nee, du liest es mal. Du hast eine Hausaufgabe bekommen, genau. Ja. Ja, vielleicht treffen die Wagner-Brüder dann ja auch in Paris den einen oder anderen Judoka. Denn es gibt wieder weitere Tickets. Am Wochenende hat Igor Wanke bei der WM in Abu Dhabi auch ohne eine Medaille die Quali für Paris geschafft. Am Ende war es dann Platz 5. Und WM-Bronze holte sich Mascha Ballhaus. Und ich glaube, selbst mit einer Bronzemedaille wäre sie sicher auch in Paris zufrieden. Das wäre schon cool.
Ja, auf jeden Fall. Die WM läuft noch. Und leider hat unser nächster Gast, Timo Cavelius, es nicht geschafft, ist ausgeschieden. Aber dank Wildcard und so weiter ist er wahrscheinlich doch in Paris dabei. Müssen wir nochmal abwarten. Letzte Woche hatten wir ja schon sein Statement zur Homosexualität im Sport. Und diesmal haben wir ihn komplett ganz im Interview. Hallo, wir sprechen hier heute wieder über Judo und zwar heute mit Timo Cavelius, Judoka bis 81 Kilogramm. Hallo.
Hallo.
Judoka bis 81 Kilogramm. Musst du da viel Gewicht halten, um unter diesem Biss zu bleiben oder ist es eigentlich egal?
Also um ehrlich zu sein, jeder Judoka macht Gewicht, das heißt, er nimmt ab. Und folglich müssen wir auf den Wettkampf hin immer unser Gewicht reduzieren, damit wir eben in unserer Wettkampfgewichtsklasse antreten können. Bei mir persönlich ist das Normalgewicht zwischen 85 und 86 Kilogramm. Das heißt, ich nehme zwischen 4 und 5 Kilo auf dem Wettkampf ab. Mache das meistens über die Ernährung und nur minimalst über Wasser, damit ich eben auch leistungsfähig am Wettkampftag bin. Und hat es auch die letzten Male wieder gut geklappt. Da bin ich auch sehr froh drum. Und genau.
Ja, gut geklappt ist ein gutes Stichwort. War ja jetzt letztens EM und Olympia steht ja auch noch ins Haus. Wie gut geklappt hat's denn bis jetzt?
Ja, bei der Europameisterschaft hat's eigentlich gar nicht gut geklappt. Da bin ich im ersten Kampf rausgeflogen und ich war bitter enttäuscht, weil ich mir deutlich mehr erhofft und errechnet hatte. Jetzt Richtung Olympia gesehen, waren aber noch 2 Grand Slams, die letzten beiden Grand Slams eben vor der Weltmeisterschaft und somit auch die letzten beiden Grand Slams für die Olympia-Qualifikation. Und bei denen konnte ich zweimal um die Medaillen mitkämpfen. Einmal habe ich leider die Bronzemedaille verpasst. In Tadschikistan bin ich Fünfter geworden. Aber dann bin ich eine Woche später direkt in Kasachstan beim Grand Slam Zweiter geworden. Also bin ich ins Finale gegangen und habe wichtige Punkte natürlich bei beiden Turnieren für die Olympia-Quali gesammelt.
Ja, Olympia-Quali, wie nah bist du dran? Oder beziehungsweise wie weit bist du weg? Wie gut waren die Grand Slams für dich, außer dass es Punkte gab?
Ich habe sehr, sehr wichtige Punkte gesammelt. Ich bin jetzt seit aktuell 100 Punkte von der direkten Quali weg, bin aber über die Kontinentalquote qualifiziert. Kontinentalquote bedeutet, dass ein Mann oder eine Frau pro Nation in allen Gewichtsklassen verteilt eben sich außerhalb der Olympia-Ranking-List qualifizieren kann. Und ich habe aktuell die meisten Punkte und bin nicht in der direkten Quali drin. Und somit würde das für mich bedeuten, dass ich über die Kontinentalquote reinrutsche. Eben für Deutschland diesen einen Platz, den es in allen Gewichtsklassen gibt, einnehmen und zu Olympia fahren. Bei mir ist es auch nochmal die andere Situation mit dem direkten Kontrahenten, mit dem Dominik Ressel. Und da ging es darum, dass ich eben meinen Vorsprung von den Punkten ausbaue. Und das hat sehr gut geklappt. Der Dominik müsste jetzt, um mich noch überhaupt einholen zu können, bei der WM ins Finale gehen. Und ich dürfte nichts holen. Und das war natürlich für den Kopf und auch für den Druck von mir selber sehr, sehr wichtig, eben diese Punkte dort einzufahren.
Druck, Olympia, macht die das schon irgendwo Druck? Jetzt, wo es noch nicht so weit ist, dass man schon Koffer packt? Oder ist das für dich ein Turnier wie jedes andere?
Also ich glaube, man macht sich jetzt halt gerade vor allem in der Endphase der Qualifikation mehr Druck, wie man sich dann selber bei den Spielen Druck macht. Weil, oder das kann ich mir zumindest vorstellen, ich war selber noch nicht bei Olympia und kann das nicht beurteilen, aber den Druck, den ich mir jetzt gemacht habe in den letzten Turnieren eben beim Punktesammeln, beim Rumrechnen, den habe ich ja dann nicht mehr. Da kann ich mich dann wirklich voll und ganz auf den Wettkampf freuen und mich da sozusagen mit einem freien Kopf und mit Motivation reingehen, weil bei der Olympiade habe ich dann nichts mehr zu verlieren. Jetzt auf dem Weg dahin, da ist es einfach so eine Kopfsache mit dem Rumrechnen. Man ist natürlich auch deutlich mehr unterwegs jetzt halt aktuell. Und vor den Spielen hat man dann doch mal wieder auch mehr Freizeit zu Hause, wo man dann sagen kann, hey, ich kann mich auch ein bisschen ablenken. Wenn man immer mit den Judokas unterwegs ist, dann ist der Kopf immer beim Judo. Da hat man diesen Fokusblick und sieht auch nichts mehr anderes. Und dann ist es halt extrem schwierig und den Druck, den man sich da macht. Vor allem bei unserem Männerteam sind ja aktuell nicht so viele qualifiziert. Das sind ja nur die das Schwergewicht und meine Gewichtsklasse eben über die Kontinentalquote. Und das ist dann halt natürlich schon sehr, sehr anstrengend, weil alle eben diesen Druck spüren. Jetzt sagt, oh, wir müssen auf den letzten Meter noch die Quali festmachen. Und deswegen war das für mich auch sozusagen der Befreiungsschlag, als ich das Halbfinale in Kasachstan gewonnen habe, weil ich wusste, ich habe die Medaille, ich habe 700 Punkte mehr und das ist der absolute Wahnsinn gewesen, weil ich mir dann gedacht habe, rein rechnerisch sollte das gereicht haben. Ob es dann jetzt halt letztlich reicht, wird dann natürlich erst nach der WM da stehen. Beim Judo würde ich sagen, kann immer alles passieren, deswegen muss ich auch bei der WM wieder ein gutes Turnier kämpfen. Aber ich bin der Meinung, die letzten beiden Grand Slams, die ich gekämpft habe, da konnte ich wieder an meine alte Form wie zu Beginn letzten Jahres anknüpfen und wieder zeigen, hey, ich bin da, ich gehe mit einem guten Gefühl in die WM und eben auch nicht mehr mit so viel Druck auf den Schultern. Und dann funktioniert es bei mir grundsätzlich immer am besten.
Also ist im Moment der beste Freund eines Judoka der Taschenrechner.
Ja, aktuell bei uns im Männerteam muss schon viel gerechnet werden, ja. Wir haben auch alle Szenarien durchgespielt, was noch passieren könnte und sind dann zum Fazit gekommen und haben gesagt, also an sich müsste es jetzt gereicht haben, weil ich rechne mir auch gute Möglichkeiten bei der WM aus. Also wenn man jetzt bei den letzten beiden Grand Slams, wo eigentlich auch die Weltspitze am Start ist, zweimal um die Medaillen kämpft, dann sollte man auch bei einer Weltmeisterschaft um die Medaillen mitkämpfen können. Und von daher bin ich da sehr optimistisch, dass das bei der WM dann auch weiterhin gut läuft.
Du hast gesagt, Kasachstan und Tadschikistan, ist für einen Judoka ein Unterschied, ob man nun zum Beispiel in Osteuropa kämpft oder in Dubai oder keine Ahnung wo, oder ist es eigentlich tatsächlich egal?
Wir haben eigentlich, muss man sagen, sehr, sehr, sehr gute Bedingungen immer, da wir eine Hallensportart sind. Das heißt, uns ist eigentlich egal, in welchem Land wir sind. Wir kriegen immer eine gute Judo-Halle. Die äußeren Faktoren spielen dann schon nochmal eine Rolle. Im Ostblock, also in den Ostländern, hat man häufig eben mehr Personen in der Halle, die mehr addicted sind in Judo, die eben das mehr supporten und dann eben auch eine bessere Stimmung drin. Wie jetzt beispielsweise in den Emiraten, wo jetzt dann auch die Weltmeister stattfindet, da ist es dann meistens schon gediegener, da kommen nicht so viele Privatpersonen in die Halle und schauen sich das an. Und natürlich vom Teilnehmerfeld, wenn man sich die Grand Slams anschaut, da dürfen ja immer aus der Heimnation 4 Athleten starten, wenn dann Grand Slam in Georgien stattfindet oder in Kasachstan, Usbekistan, das sind relativ gute Judo-Nationen, oder auch Japan, dann weißt du ganz genau, okay, da hat man dann halt 4 Japaner drin. Und bei den Japanern ist es dann beispielsweise so, okay, 4 Japaner heißt 4 Leute, die potenziell sehr gut sind. Und von daher ist das Teilnehmerfeld ein bisschen anders und die äußeren und eben die Stimmung.
Was ist dir denn als Kämpfer lieber, oder ist es dir vielleicht sogar ganz egal, so eine Halle mit sehr reservierten Zuschauern oder wirklich so mit so Fanatics wie in Tadschikistan, Kasachstan, Georgien oder so?
Ja, also ich muss sagen, ich bin jemand, der kann die Stimmung immer sehr gut mitnehmen. Mich motiviert das. Auch wenn gegen mich geschrien wird. In Kasachstan hatte ich im zweiten Kampf in Kasachen, da war die komplette Halle gegen mich. Aber mich motiviert das, wenn da Stimmung drin ist. Ich bin so eine kleine Rampensau, muss man sagen. Und mich freut es immer, wenn dann eben auch viele Leute sich für meine Sportart interessieren und eben dann auch die Kämpfe anschauen. Und das motiviert dann einen schon noch mal mehr. Wir hatten ja auch einen Grand Slam in Deutschland und da habe ich meinen ersten Grand Slam gekämpft und ich konnte die Stimmung wirklich mit aufnehmen und das noch mal mit mehr Leistung belohnen sozusagen. Also ich habe da richtig Energie draus gezogen.
Wie bist du denn überhaupt zum Judo gekommen? Also normal ist ja als Junge, irgendwo legt einer einen Ball hin, probier mal Fußball. Papa hat die Hoffnung, dass da draus was wird. Das war wahrscheinlich beim Judo eher nicht so. Wie bist du denn zum Judo gekommen und zu dem Entschluss gekommen, ich mache das jetzt richtig?
Ich war schon immer ein sehr aktives Kind, würde ich behaupten. Und auch meine beiden Geschwister, ich habe 2 Brüder, die waren auch immer sehr aktiv. Und ich glaube, meine Eltern haben sich gedacht, okay, wenn die Kinder beschäftigt sind, dann haben sie keine Zeit, irgendwie Mist zu machen oder irgendwie Unsinn zu tätigen. Und da haben meine Eltern schon sehr früh entschieden, dass wir alle relativ viel Sport machen sollen und haben dann gesagt, sie wollen, dass wir schwimmen lernen, weil es einfach für die erleichternd, wenn sie wissen, okay, wir sind im Freibad und das passiert nichts, wir können schwimmen, wir gehen da nicht unter. Dann die nächste Sportart war Fußball, einfach auch, weil sie wollten, okay, Teamsportart, diese Teamfähigkeit soll gegeben sein und auch eben, was jeder gemacht hat, da waren die meisten Freunde auch von einem drin. Und dann eben Judo, weil Judo eben eine Sportart ist, die zum einen den Aspekt der Selbstverteidigung mit drin hat und trotzdem auch noch andere Aspekte, wie beispielsweise das richtige Fallen lernen. Und wir haben dann alle 3 Sportarten gleichzeitig gemacht. Wir waren jeden Abend immer versorgt, hatten jeden Abend ein anderes Rahmenprogramm sozusagen. Und ich bin dann letztlich beim Judo hängen geblieben. Muss man auch sagen, Erfolg macht ein bisschen süchtig und war im Judo am erfolgreichsten. Mein Bruder beispielsweise war im Fußball sehr erfolgreich, der ist dann beim Fußball hängen geblieben. Und da bin ich auch sehr, sehr dankbar, weil mir macht es immer noch Spaß und ich freue mich immer noch, wenn ich auf die Matte gehe und da kämpfen kann und sozusagen diesen Kampf hat, 1 gegen 1. Und ja, das ist eigentlich so das, was mich immer motiviert, auch weiterzumachen.
Ja, da wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß dabei und auch noch bei den anstehenden Weltmeisterschaften und weiteren Kämpfen, die bis Paris kommen, so ungefähr. Und dann beim wieder regulären Dienst danach. Und vor allen Dingen viel Glück. Und wir werden tendenziell dich so lange verfolgen, ja, bis es nicht geklappt hat oder geklappt hat in Paris.
Dankeschön.
Natürlich haben wir noch länger geredet und viel mehr auch über sein Outing, was ihr ja schon letzte Woche gehört habt, und ja, über seine Karriere und seinen Dienst als Polizist. Hört rein, komplettes Interview mit Timo Cavelius.
Und es war ja alles ein bisschen kompliziert wegen dieser Olympia-Qualifikation, aber er hat ja gesagt, es müsste so sein, dass der Dominik Ressel mindestens ins Finale kommen muss, damit es noch enger wird. Und nachdem der gute Timo Cavelius ausgeschieden ist, ist der Dominik Ressel leider auch ausgeschieden. Aus Sicht von Timo okay, aus Sicht von Dominik, naja.
Doof.
Haben wir das auch geklärt. Also es deutet alles darauf hin, dass der gute Timo Cavelius dann auch auf der olympischen Matte seine Würfe machen darf. Wunderbar.
Genau. Also Judo-WM läuft noch ein bisschen. Genauso wie der Giro d'Italia.
Tja. Und da lässt Superstar, wie heißt er, Tadej Pogacar.
Das habe ich
ganz deutlich seine Muskeln spielen. Dankeschön. Also der zeigt ja, wie der Hase läuft, oder besser gesagt, wie der Hase radelt.
Ja, der hat 7 Minuten Vorsprung auf den zweiten. Daniel Felipe Martinez aus Kolumbien vom deutschen Rennstall Boa Hansgrohe. Normalerweise solltest du das rosa Trikot nicht mehr loswerden, ne?
Genau, ich glaube auch. Er kriegt einen Platten. Aber da gibt's ja auch Begleitfahrzeuge. Ich glaube, über 7 Minuten Vorsprung, da sagt man auch gerne immer Welten, ne?
Ich glaube, ein Platten ist dann auch kein Problem mehr.
Nee, heutzutage nicht mehr. Wenn es überhaupt sowas gibt, können die noch einen Platten kriegen bei den Reifen? Wahrscheinlich. Tja, und in den Top 10 in der Gesamtwertung gibt's zurzeit keinen Deutschen, leider Gottes, aber es gibt natürlich trotzdem Fakten rund um diese Italien-Rundfahrt. Und wenn es um Fakten geht, haben wir Markus Höfel und seinen Sportsflash.
Der Giro d'Italia 2024, 5 Hot Facts. Seit 4. Mai bestreiten 176 Fahrer eines der wichtigsten Radrennen der Welt, den Giro d'Italia, bis dann nach 21 Etappen und 3400 Kilometer der Sieger am 26. Mai in Rom feststeht. Die Teams, 22 Rennställe, darunter die deutsche Mannschaft Bora Hansgrohe, kämpfen um den begehrten Sieg in der 107. Italien-Rundfahrt. Übertragung. Das Rennen kann in Deutschland live auf Eurosport, Discovery Plus und DAZN verfolgt werden. Die Sponsoren zu den Top-Partnern des Rennens zählen unter anderem Continental als Reifensponsor, Tudor als offizieller Timekeeper, Toyota als Mobilitätsdienstleister und Technogym als Trainingspartner. Und das Preisgeld. Insgesamt werden mehr als 1,6 Millionen Euro verteilt. Der Sieger erhält neben sonstigen Etappen, Trikot und Zeitfahrprämien rund 115.000 Euro. Meine Meinung dazu, wer hier gewinnt, zählt auch zu den Top-Favoriten bei der Tour de France und bei Olympia. Ich bin gespannt.
Ja, bis Sonntag sind die noch unterwegs in Italien. Und dann fahren die mit der Schlussetappe nach Rom. Und dann ist vorbei beim Giro Italia. Ist übrigens, dass nicht so alle Wege führen nach Rom, herausfordernd für die meisten Fahrer, sich dann nicht mal nach links abzusetzen und sagen, ich komme ja eh in Rom an.
Tja, aber wenn es dann der längere Weg ist, nützt es in der Gesamtwertung natürlich nichts, ne?
Das ist
klar. Und dann gucken wir mal, ob der Pogacar dann auch den Giro gewinnt und dann der, wie Markus sagte, der große Favorit ist für die Tour de France. Ich glaube, er will auch teilnehmen, soweit ich weiß. Und Olympia, also großer Schwerpunkt dieses Jahr Frankreich, was der Radrennsport angeht.
Auch so. Da.
Ne? Auch da.
Ja.
Aber jetzt steigen wir mal vom Rad.
Vom Zweirad ab.
Und steigen ins Auto. Also besser gesagt, einen Rennwagen, ne? Wir werden jetzt gemütlich.
Tja, die Dicke gemütlich. Naja.
ich glaub nicht. Wir reden nämlich über
im DTM-Auto.
Genau. Deutsche Tourenwagenmeisterschaft, die läuft ja schon. Wer es noch nicht weiß, ist auch schon wieder 4 Wochen her. Auch irgendwie komisch. Da gab es nämlich den Auftakt in Oschersleben. Und jetzt am kommenden Wochenende sind nicht die Radler nur in... wie gut, dass die Radler weit weg sind in Rom. Da kann nichts passieren, weil die DTM...
Auf der Straße.
Genau, die DTM-Piloten sind auf dem Lausitzring unterwegs. Und was ganz spannend ist, Paul Motorsport ist zum ersten Mal eine komplette Saison dabei. Der Vater hält im Hintergrund die Strippen in der Hand und der Sohnemann sitzt hinterm Steuer. Und eben dieser Maximilian hat letztes Jahr mal als Gastfahrer am Nürburgring teilgenommen und sogar das Rennen gewonnen. Also Chapeau. Und da müssen wir doch mal nachfragen, was dann das Team in der kompletten Saison so vorhat. Und das Interview haben wir geführt mit Maximilian Paul. Und der ist voller Selbstbewusstsein. Max, schön, dass du dir Zeit nimmst. Ihr habt euch entschieden, mit Paul Motorsport komplett eine Saison mitzugestalten. Was ist die größte Herausforderung für so ein Team, wenn ihr da neu startet?
Ja, natürlich ist Punkt 1 erstmal das Budget zusammenstellen. Was wir aber, ja, sage ich mal, gut hinbekommen haben in einem guten Zeitrahmen. Mit der Entscheidung, relativ spät das als eigenes Team zu machen, hat man sich natürlich viel Arbeit in kurzer Zeit aufgezwungen, sage ich mal, in Anführungszeichen. Die größte Herausforderung ist eigentlich, ein sehr gutes Team zusammenzustellen, gute Leute zusammenzustellen, weil DTM, deswegen sage ich sehr gut, kann man halt nicht einfach so machen mit halb motivierten Leuten und halb Leuten, die nur halbe Qualität bringen. Du brauchst schon sehr, sehr gute Leute, die alle auf ein Feld zu bringen, ist erstmal eine Herausforderung, die dann dazu zu bringen, dass sie gut miteinander arbeiten. Dann an allen Ecken und Kanten, die man so hat, sei es Auto, sei es Prozeduren, sei es Equipment, was auch immer, muss man natürlich auch sehr gut aufgestellt sein, zumindest auf dem Niveau von allen anderen Teams, da dort wirklich kein Team irgendwo irgendwas weglässt, sondern jeder mehr als 100% gibt. Dementsprechend, die größte Herausforderung war halt einfach, auf den Stand von anderen Teams in kurzer Zeit zu kommen.
Hast du gesagt, ihr habt da fast bis zum Start sozusagen noch geschraubt, also das war eine ganz enge Kiste, genau. Hoch 10. Ist dann das dieses Jahr bei der DTM auch so ein bisschen, um da reinzuriechen, reinzukommen, um dann sportlich in den nächsten Jahren anzugreifen, oder sagst du jetzt schon, Nee, wir wollen auch jetzt auf diese Saison schon reichlich punkten.
Klar hat man seine Pläne in der Zukunft, aber ich schaue meistens kurz vor mich, weil es können sich immer so viele Sachen ändern im Motorsport. Wir sind froh, dass wir das machen können. Wir freuen uns darüber. Wir haben Spaß in der ganzen Sache und wir wollen erfolgreich jetzt sein. Was in Zukunft geht, wird sich dann ergeben. Man muss immer das Maximale geben und schauen, dass man jetzt performt. Ich bin kein Fan davon, zu sagen, nächstes Jahr und nächstes Jahr und nächstes Jahr, weil das ist zu weit weg.
Dann gucken wir kurz nach hinten. Du warst da schon Gastfahrer und siehe da, du hast auch ein Rennen gewonnen. Was fasziniert dich an der DTM, dass du auch dann gesagt hast, ey, wir müssen auch mal eine ganze Saison zusammen im Team fahren?
Ja, ich sag mal so, die DTM ist natürlich eine Riesenplattform mit großer Reichweite, mit einem extrem hohen Niveau an Fahrern und Teams. Und das ist natürlich sehr interessanter, als Fahrer mit teilzunehmen und natürlich auch als Team in Kombination. Ja, ich finde Competition extrem gut. Es gefällt mir. Ich mag mich mit anderen Leuten zu messen. Und das, die Möglichkeit zu haben, das auch als Team zu machen, ist eine Ehre. Und dementsprechend bin ich froh, an der Meisterschaft teilzunehmen. Coole Leute dort, coole Fans und so weiter. Dementsprechend eine extrem nice GT3-Meisterschaft und ja, wir sind einfach froh, dass wir da teilnehmen können.
6. August 2023. Was sind deine ersten Gedanken, wenn du da an dieses Datum zurückdenkst?
Ja, auf jeden Fall ein einschneidendes Erlebnis. Hat mich in meiner Karriere gut weitergebracht, würde ich sagen. Hat mir die Möglichkeit gegeben, überhaupt dieses Jahr an der DTM teilzunehmen, weil das war ein Beweis davon ein Unterstreichen meiner Leistung, was ich mir über die letzten Jahre aufgebaut habe. War einfach alles auf den Punkt an dem Tag. Ich denke, dass wenn man hart an der Sache arbeitet und nie nachgibt, kommt irgendwann der Erfolg beziehungsweise der Reward dafür. Und das war an dem Tag, ist an dem Tag geschehen. Und der hat natürlich viele Türen geöffnet und alles ein Level nach oben gebracht. Und jetzt müssen wir weiter Gas geben, dass wir weiter nach oben kommen.
Für die, die es nicht wissen, es war ein Tag im August am Nürburgring. Und der Kollege Maximilian Paul ist mal eben von Platz 13 auf die 1 gefahren. Dazu muss man erwähnen, es hat ein bisschen geregnet. Magst du besondere Herausforderungen? Bist du Regenfahrer?
Ich mag alle Bedingungen. Ich mag alle Herausforderungen. Für mich ist da, habe ich da keinen Favoriten. Wenn man irgendwo einen Favoriten hat, heißt es meistens, dass man irgendeine andere Sache nicht mag. Und bei mir ist es so, dass ich in jeder Situation performen möchte und jede Herausforderung annehmen. Deswegen würde ich mich nicht als Regenfahrer bezeichnen. Mir macht alles Spaß. Und in dem Moment muss im Regen performt werden und dann habe ich das angenommen und gemacht.
Heißt es eigentlich Lamborghini oder Lamborghini, bevor ich das falsch sage?
Lamborghini.
Lamborghini, noch mit dem rollenden R dazu.
Genau. Hast du da Lamborghini, da kriegt der Italiener direkt Ausschlag.
Lamborghini. Oder mit Lamborghinis fährst du schon länger. Was macht dieses Fahrzeug aus? Warum hast du diese Liebe zu diesem italienischen Flitzer?
Ich sag mal so, ich habe ja auf Audi angefangen, 2 Jahre Audi gefahren im GT3 in der ADAC GT Masters. Und dann kam in dem damaligen Team, wo ich gefahren bin, der Wechsel auf Lamborghini. Gleichzeitig hatte ich über mein Kart-Team, wo ich früher Kart gefahren bin, eine gute Beziehung zu Lamborghini, über den Chef des Kart-Teams, der hat eine gute Connection zu dem Chef von Lambo gehabt. Und da hat sich so der Kreis geschlossen am Ende des Tages. Und da bin ich 2021 zum Lamborghini Junior geworden, was ich dann 2 Jahre war. Und seit letztem Jahr bin ich quasi Lamborghini Vertragsfahrer als Lamborghini Young Professional, heißt das. Ja, bin immer der Marke treu geblieben, habe da meine Chancen gekriegt, meine Unterstützung bekommen. Bin letztes Jahr sehr viel gefahren für die Marke und dieses Jahr fahren wir ja gemeinsam in der DTM. Natürlich mehr eine Entscheidung von mir und meinem Vater, das selbst zu machen in der DTM, als von Lamborghini, aber die stehen dann natürlich dahinter.
Wie guckt denn die Konkurrenz dann auf dich und auf dein Fahrzeug? Sind die neugierig? Wollen die auch mal damit fahren? Sehen sie dich als starke Konkurrenz auch an?
Schwer zu sagen. Ich frage meine Gegner nicht und ich schaue auch weniger auf meine Konkurrenz. Dementsprechend schwer zu sagen. Ich schaue nur auf die Leute, die vor mir sind, ob die irgendwas besser machen, ob ich mir was abgucken kann. Und was die denken, ist mir eigentlich, böse gesagt, relativ egal. Weil ich versuche einfach immer das Beste rauszuholen, an allen Ecken zu arbeiten und mir gute Sachen abzugucken und aus eventuellen Fehlern von anderen auch zu lernen, damit ich sie selbst nicht mache.
Dann traue ich mich ja fast gar nicht zu fragen, aber ich frage trotzdem, hast du denn ein Rennsport-Vorbild?
Schwer zu sagen. Natürlich sind solche Größen wie Schumacher interessante Personen, was die geleistet haben, was die bewegt haben im Motorsport. Aber dass ich sage, hier habe ich eine Größe, die ich gut finde oder von dem ich Sachen nachmachen möchte oder sonst was, habe ich nicht, weil ich will meine eigene Person sein, ich will meine eigene Sache aufbauen. Natürlich gibt es inspirierende Persönlichkeiten, Ayrton Senna, Michael Schumacher und so weiter, aber die sind auch immer in einer anderen Situation gewesen, andere Umstände gehabt. Also muss man meiner Meinung nach immer das Beste aus seiner Perspektive und seiner Person rausholen und das versuche ich und daran arbeite ich.
Ist die Formel 1 eine Faszination für dich, weil du auch gerade Formel 1-Piloten genannt hast?
Nee, eigentlich nicht. Für mich machen die den gleichen Job wie alle anderen Fahrer, die im professionellen Motorsport unterwegs sind. Natürlich sind die viel unterwegs und auf einer großen Bühne, aber ich denke nicht, dass das irgendwelche speziellen Legenden sind, die dort fahren. Das sind einfach gute Fahrer, die auf einer großen Plattform sind. Und wenn du auf der großen Plattform bist, bist du natürlich bekannt, wenn du irgendeine coole Sache machst oder irgendwelche coolen Sachen reißt, aber ich kenne viele Leute, die nicht so auffallen, die auch viel gerissen haben und in anderen Regionen unterwegs sind oder fahren oder Meisterschaften fahren und so weiter.
Also ich liebe ja Motorgeräusche, habe aber dann Probleme, wenn ich dann bei der Formel E zugucke. Hast du denn da irgendwie eine Meinung zu Formel E? Nachhaltig Umweltschutz finde ich ja gut, aber irgendwie turnt an diese Rennserien doch noch nicht so an. Wie sieht das aus Sicht eines Fahrers aus?
Ja, nee, mit E-Mobilität identifiziere ich mich überhaupt nicht. Habe da kein Interesse dran. Und die meisten Fahrer, die dort fahren, machen das für viel Geld. Weil ich glaube nicht, dass dort irgendjemand Spaß daran hat.
Kurzer Ausblick, Lausitzring, fast vor der Haustür. Worauf kommt es da für dich an, für die anderen Fahrer an? Wie schwierig ist dieser Kurs?
Ja, an sich ist der Kurs nicht schwieriger als die anderen. Für mich hat jede Strecke so ihr Ding. Am Ende des Tages muss man wie immer mit einem gut vorbereiteten Auto ankommen. Klar, die Strecke gut kennen, aber ich denke, das kennt jeder Fahrer in der Meisterschaft, inklusive mir. Prinzipiell denke ich, habe ich dort sehr gute Erfahrungen. Wir sind dort ziemlich gut vorbereitet und am Ende müssen wir gucken, wie ist die BOP von unserem Auto für das Rennen? Sollte sie wie Oschersleben sein, denke ich, sind wir ganz gut aufgestellt. Einfach umsetzen, was wir haben, aus allem das Maximale rausholen und dann kommt der Erfolg, wenn wir es hinkriegen, aus allem das Maximale rauszuholen. Ansonsten müssen wir weiter an uns arbeiten und analysieren, was wir für eventuelle Fehler gemacht haben und schauen, dass wir die dann beim nächsten Rennen nicht machen. Ich gebe natürlich alles, aber ich bin auch so clever, dass ich das Auto nicht an sinnlosen Stellen wegschmeiße. Da muss man halt Profi genug sein. Aber ich denke, die ganzen Jungs dort in der Meisterschaft sind Profi genug, da vorsichtig in Anführungszeichen zu fahren.
Schmeißt das Auto nicht
aufmerksam,
weg.
Aufmerksam klingt besser.
War aufmerksam und schmeißt den Lamborghini nicht weg, okay?
Genau, nee, das machen wir nicht. Super.
In diesem Sinne, alles Gute.
Dankeschön, bis bald.
Tja, der Maximilian Paul schon auch selbstbewusst in jungen Jahren. Aber vielleicht muss man das auch sein, um Erfolge zu haben. Im langen Interview könnt ihr noch hören, wie die Beziehung ist zu seinem Vater. Die verbringen ja fast 24 Stunden zusammen. Und wie die Zeit nach Oschersleben und vor Lausitzring so war, was sie gemacht haben und so weiter. Spannend, dem Maximilian zuzuhören. So,
ja.
DTM also noch in den ersten Zügen der Saison, nicht wahr?
Ja, das gilt aber übrigens auch für was anderes, nämlich American Football in Deutschland. Die German Football League hat gerade angefangen, da ist letzte Woche gestartet und die European League of Football fängt am Wochenende an mit einem Knaller im Tivoli zu Aachen. Neue Teams, Umzug in größere Stadien. Da ist einiges los und ich habe mich mal mit den Jungs von Football hautnah darüber unterhalten. Mit Martin Hanselmann und Johannes Reuter. Martin Hanselmann ist eine absolute Koryphäe im American Football. Er war Trainer im Gefühl überall, auch deutsche Nationalmannschaft und in GFL-Teams und auch in ELF-Teams. Und er verrät mir mal, was er von der GFL hält diese Saison und was er von der ELF hält.
So, wir haben hier heute Martin Hanselmann und Johannes Reuter von Football hautnah und wollen mal über GFL und European League of Football reden. Hallo.
Hallo, grüß dich, Patrick.
GFL hat ja schon angefangen. Da gab es ja im Vorfeld ein bisschen Theater mit den Potsdam Royals. Habt ihr da einen Wasserstand? Weil die waren bei uns auch Flop der Woche. Sind die aus dem Flop entfernt? Oder wissen die das noch nicht?
Was ich weiß, ist, dass sie auf dem Weg der Entfernung des Flops sind. Du sprichst sicherlich die Stadionsituation an, die da ein Problem geworden ist. Aber was jetzt so der Buschfunk in der German Football League an Nachrichten rausbringt, ist, dass das zu einem guten Ende kommt für die Royals.
Gut, dann können wir die da rausnehmen, quasi aus der Flop-Gegend. Wie sieht's denn aus, wo wir gerade bei Potsdam sind, mit der GFL? Ist Potsdam da wieder Favorit und rennen die da so durch? Oder wird das Feld ein bisschen enger oder weiter oder wie?
Naja, ich würde es jetzt schon so einschätzen, dass auch im letzten Jahr ja die Dresden Monarchs, die Schwäbischer Unicorns schon Mitfavoriten waren für den German Bowl oder für die deutsche Meisterschaft. Und ich glaube, das ist auch dieses Jahr wieder so, dass es dort schon so ein Rennen gibt. Jetzt hat Kiel sogar Braunschweig geschlagen, damit hat kaum jemand gerechnet. Die Allgäu Comets haben sehr knapp gespielt, zwar verloren, aber knapp gegen die Unicorns, mit nur einem Punkt verloren. Also es sieht so aus, als würde die Liga wirklich näher zusammenrücken und es dann am Ende vielleicht ein ganz, ganz spannendes Playoff-Szenario geben wird.
Okay, das ist Spannung ist immer super. Und gibt es irgendwelche Aufsteiger, die du auf dem Zettel hast, wo du sagst, die könnten da die Wildcard sein oder sagst du, guckt mal, dass ihr nicht wieder absteigt?
Also ich würde sagen, dieses Jahr ist es wirklich so, dass du besser guckst, nicht abzusteigen. Also im Süden sind die Kirchdorf Wildcats aufgestiegen. Das ist ja ein traditionelles, also traditionsreiches Team, sehr lange schon. In Kirchdorf wird guter Football gecoacht. Sie haben seit vielen Jahren ein sehr gutes Coaching. Aber natürlich von der Infrastruktur sind sie lange nicht wie jetzt Schwäbisch Hall alleine oder auch Braunschweig oder Kiel oder was auch immer. Und ich denke, wenn die den Klassenerhalt schaffen, dann ist es für sie ein ganz, ganz großer Schritt nach vorne. Da würde ich jetzt nicht von Playoffs reden. Ja, so würde ich jetzt mal, also gerade da die Einschätzung machen.
Also das Übliche als Aufsteiger, gucken, dass man nicht mit dem Rücken an die Wand steht.
Genau, also das ist ja immer so die erste Aufgabe als Aufsteiger, wobei man in der Erfahrung schon sagen muss, auch letztes Jahr Straubing ist ja dann direkt in die Playoffs gekommen, vierter Platz und in die Playoff-Runde. Also das hat man auch immer wieder so als Überraschung. Ich glaube, dieses Jahr ist es wichtig für den Aufsteiger drin zu bleiben und zu sehen, dass er da mal das ein oder andere Spiel gewinnt und gut mitspielt. Dann hat er auch eine Chance, sich zu etablieren in der Liga. Die ist einfach eng.
Hast du denn noch irgendeine Überraschungsmannschaft so im Hut, wo du sagst, passt mir auf die auf, das könnte was werden?
Boah, das ist jetzt echt, das ist jetzt eine gute Frage, weil tatsächlich dieses Jahr habe ich, letztes Jahr war Saarland, dachte ich, das könnte was werden, aber die konsolidieren sich, glaube ich, auch so ein bisschen, was man so hört. Ravensburg ist jetzt so wieder mit drin, im Norden die Rebels. Die Rebels sind immer für die Überraschung gut. Also Berlin wäre so eine Sache, wo ich sage, die Rebels, die haben schon seit Jahren, tauchen die plötzlich mal aus dem Nichts auf und spielen eine richtig gute Saison und dann spielen sie wieder 2-3 Jahre im Mittelfeld mit. Also wenn du mich das so fragst, Patrick, dann würde ich wirklich sagen, die Rebels wären so eine Mannschaft, denen ich da immer viel zutraue.
Also der übliche Überraschungsgast sozusagen.
Der übliche Überraschungsgast, ja.
Lass uns doch mal über die ELF-Saison reden. Da sind ja viele dann doch über den Draft von der European League Football doch in CFL-Nähe gekommen. Und da ist ja jetzt noch ein bisschen Wechseltheater sozusagen, bevor es losgeht, weil man muss die Leute hier ersetzen, die jetzt irgendwo in Saskatchewan rumlaufen und so weiter. Wie sieht's denn da nächste Saison aus? Die Saison fängt nächste Woche an mit einem Knaller in Aachen, in Köln gegen Rheinfire und ja, und alle anderen, und es gibt ein neues Team. Wie sieht's denn da aus?
Ja, also was man eben so hört, würde ich mal sagen, und was mir zu Ohren kommt, ist, dass die Mannschaften natürlich gut aufgestellt sind jetzt. Die sind alle in der Vorbereitung. Wenn ich mit Coach, also Trainerkollegen spreche, dann machen die jetzt ihre Camps, sind voll darauf fokussiert, dass es jetzt dann losgeht. Ich glaube, dass es eine spannende Saison wird und wir alle sind gespannt, also auch ich bin gespannt, wann sich die ersten absetzen nach oben hin, wann man erkennen kann, okay, in welche Richtung geht's. Also ich finde, es sind dieses Jahr sehr viele Unbekannte, die aber überraschen können. Also die Ravens zum Beispiel jetzt im Jahr 2, die machen, also man das, was man sieht, ne, was so offensichtlich ist, eine gute Arbeit, haben sehr gut rekrutiert, sind auch gut im Training, was man hört. Denke Galaxy, Rheinfire, Surge, das sind alles Mannschaften oder auch die Hamburger, die wissen, worauf es ankommt, die machen da ihre Sachen, genauso wie auch die Panthers. Neu sicherlich ist Madrid, da darf man gespannt sein. Man weiß, dass Paris gut rekrutiert hat, dass Paris auch eine Mannschaft sein kann, die wirklich überraschen kann dieses Jahr. Also da ist alles gemischt drin. Was ich jetzt wenig weiß, muss ich sagen, ist Mailand, ist Ungarn. Das sind so zwei Teams, von denen ich jetzt gar nicht viel gehört habe und man nicht viel weiß, was da jetzt passiert. Umbruch in Innsbruck, auch interessant, ne? Wird auch eine spannende Geschichte.
Wie siehst du das denn? Wird denn diese Saison wieder ein Team durchmarschieren? Und wird es vielleicht wieder Rheinfire sein? Oder siehst du da jemand anders, der da durchmarschiert? Oder vielleicht ein ganz enges Ding am Ende?
Das ist schwer zu sagen. Also es ist jetzt aber reines Gefühl, das kann ich jetzt nicht festmachen an Fakten, aber vom Gefühl her ist natürlich der Trainerstab mit ich glaube, die haben mindestens drei oder vier Vollzeittrainer, ist natürlich Ryan Fire da schon ein bisschen im Vorteil, weil sie einfach dann mehr Zeit da investieren können. Andere Teams weniger. Die Einkaufspolitik von Ryan Fire war sehr gut. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Ryan Fire wieder ganz vorne mitspielt. Und da werden wir sicherlich dann am Wochenende, wenn sie gegen Köln spielen, so mal den ersten Gradmesser sehen. Da müssen wir erstmal rausfinden, okay, wie sieht's denn aus? Köln muss wahrscheinlich ein bisschen nachlegen zum letzten Jahr. Die müssen da schon noch eine Schippe auflegen. Und da sehen wir zumindest mal, was da ist. Aber grundsätzlich mal glaube ich nicht, dass Ryan Fire so einfach durchmarschieren kann. Da gibt's schon Search, Ravens, Paris, und auch Wien, die wir also nicht von der Liste streichen sollten und nicht vergessen sollten, die da sicherlich auch ein Wörtchen mitreden wollen.
Hast du irgendeinen Spieler, der A, so gut ist, dass du ihn sofort nennen würdest, wenn du über die Liga sprichst, und B, einen, wo du sagst, ey, passt mir auf den auf, das ist so der Sleeper-Pick?
Nee. Also muss ich sagen, nee, weil ich vielleicht das Recruiting auch, ich habe da einen anderen, nicht keinen anderen Ansatz, es ist einfach ein ganz normaler Coaching-Ansatz, aber ich kenne jetzt die Spieler zu wenig. Wir versuchen ja doch immer, dass wir ich versuche immer auch Charakter mit einzubinden, und da kenne ich die Spieler jetzt zu wenig. Jetzt spielerisch muss ich sagen, wenn ich jetzt rein das auf Spielerische runterbreche, würde ich jetzt auch den Wide Receiver Regler aus, der jetzt von Frankfurt nach München gegangen ist, also der ja auch ein Münchner Kid ist, den würde ich jetzt direkt rekrutieren. Also dem seine Spielweise, die begeistert mich seit ein paar Jahren. Der hat eine Size, der hat einen Frame, ich kenne ihn jetzt gar nicht, also ich kenne ihn persönlich nicht, kann also nicht sagen, wie spielintelligent er ist, aber das, was man sieht auf Videos, das ist schon, also das finde ich beeindruckend. Für einen nationalen Spieler ist es eine sehr beeindruckende Leistung, und da muss ich sagen, ohne ihn jetzt zu kennen, rein vom Video würde ich sagen, den möchte ich auf alle Fälle haben.
Was sagst du denn zu Jacob Sullivan, Martin, der jetzt von der Galaxy nach Berlin Thunder gewechselt ist? Ne? Wird man den sehen, oder braucht er ein bisschen, um sich da zurechtzufinden?
Also ich glaube, dass der Jacob ein bisschen braucht, um sich in Berlin zu finden, weil in Frankfurt alles um ihn herum, nach der Meisterschaft natürlich, nach dem ersten Bowl-Sieg, da ist vieles um ihn herum gebaut worden. Und in Berlin, also ich so wie ich die ELF kenne, ist man noch nicht in der Lage, dass du sagst, okay, ich hole mir jetzt den Sullivan und baue da drum herum. Sondern auch die müssen ja Spieler rekrutieren, die kommen. Also ich kann nicht hergehen und kann sagen, das mache ich so und so. Also wenn wir jetzt mal den Vergleich ziehen, der natürlich hinkt, aber veranschaulicht, sehen wir mal, der Brady geht nach Tampa. Und dann hat man dort eine Mannschaft um den Tom Brady herum gebastelt, die genau die Waffen, die Möglichkeiten erzeugt hat, damit er Tom Brady performen kann. Und der Jacob kann ja auch nur dann performen, wenn das für ihn alles passt. Da geht es vor allem mal um die Offense Line, die ihm eine Chance geben muss, dass er sein Spiel aufziehen kann. Wenn das Berlin gemacht hat, dann ja, dann sollten wir auf ihn achten. Wenn das jetzt der normale Weg ist, dass man sagt, hey, pass auf, wir haben hier schon mal 5 Starter in der Offense-Line, der spielt schon seit Jahren hier, der macht das und das, und da holen wir da noch einen, haben da noch einen geholt, wir haben jetzt da 12 Offense-Liner und die spielen da für dich, aber wir sind Average-Players, die sind halt da, weil wir nicht mehr bezahlen konnten oder sonst irgendwas, dann muss der Jacob erstmal da reinkommen in das ganze System und muss sich da einfinden, und dann kann es ein bisschen dauern. So würde ich es jetzt mal darstellen.
Ja, und mehr, viel mehr erfahrt ihr im kompletten Interview. Da kann dann auch Johannes Reuter mal ein bisschen mehr sagen, unter anderem zu dem Podcast Football Ordner. Und wir sprechen auch über ein paar andere Stars in der European League of Football.
Können Quarterbacks eigentlich gut Handball spielen?
Werfen können sie auf jeden Fall.
Aber treffen. Also ihre Mitspieler Tor. Ja, aber dann ins Tor.
Gute Frage.
Ja, ne, danke. Danke für dieses Lob von deiner Stelle. Hört man ja auch nicht so oft. Aber wir sind ja auch beim Top der Woche. Und da kommen wir an einen Handballer an dieser Woche ja gar nicht vorbei, nämlich an den Dänen Matthias Gitzel von den Füchsen Berlin, denn er hat einen neuen Torrekord in der Handball-Bundesliga aufgestellt. Am Wochenende hat er mal eben mal 7-mal getroffen im Spiel gegen die Hannover Burgdorf. Das ist jetzt kein Rekord, 7 Tore in einem Spiel. Das haben schon viel mehr geschafft. Aber mit diesen 7 Toren, wenn du es ein paar Mal machst, in dieser Saison hat er nämlich jetzt mittlerweile 255 Mal getroffen, ist damit der Rekordtorschütze der Bundesliga. Der knackt die Bestmarke aus dem Jahr 2001. Damals war der Kollege Kyung Shin-yeon mit 248 Treffern in der gesamten Saison der beste Torschütze. Aber man muss natürlich sagen, es geht um so viele Tore aus dem Feld. Denn ob jetzt der gute Matthias Gitzel auch Torschützenkönig in dieser Bundesliga-Saison wird, steht noch nicht fest. Denn vor ihm ist tatsächlich mit 2 Toren mehr der Eisenacher Manuel Zehnder. Aber der Schweizer hat bei seinen 257 Treffer 87 Mal von der 7-Meter-Marke geworfen und der gute Gitzel kein einziges Mal.
Warum und das ist natürlich das so unterschiedlich?
Ja, ich meine, immer aus dem Spiel heraus ist es ja schon eine andere Leistung, als wenn du erstmal dich da eine Stunde an so einer Marke hinstellst und dann den Torwart auskommst, oder? Ja,
du wirst Torschützenkönig, wenn du gefühlt die ganze Saison über 7 Meter wirst.
Möglicherweise. Aber ich glaube, die Eisenacher hatten mehr 7 Meter als 87, oder?
Wahrscheinlich. Aber trotzdem.
Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall unser Top der Woche definitiv der ehemalige Welthandballer. Ich glaube, letztes Jahr war er Welthandballer. Und jetzt hat er auch unsere Trophäe, nämlich als Top der Woche. Der Däne Matthias Gitzel von den Füchsen Berlin in der Handball-Bundesliga. Mal gucken, wie viel es dann am Ende werden, denn die Saison ist ja noch nicht ganz zu Ende, soweit ich das in Erinnerung habe. Nicht wahr?
Vom Top zum Flop. Die Ringerin Annika Wendle verpasst die Olympia-Qualifikation. Das allein ist kein Flop. Da gibt es ein paar andere, die das nicht geschafft haben und so weiter. Der Flop da dran ist, der entscheidende Kampf war komplett eine umstrittene Entscheidung, würde ich sagen. Also es gab da gefühlt nichts dran, was nicht an Schiedsrichterentscheidungen hätte umstritten werden können. Beim Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele in Istanbul vor einer Woche kam der Verdacht auf, dass die 26-Jährige um ihr Olympiaticket betrogen wurde. Nachdem die Frau Wendle im Kampf in ihrer 53-Kilogramm-Klasse die Lokalmatadorin Zenyeb Yetgil dominierte, hat sie diesen aber mit 2-3 verloren. Und der Deutsche Ringerbund reagierte mit einer Mitteilung, dass es tatsächlich mehrere Fehlentscheidungen des Kampfrichter-Trios gab. Ja, ein eingelegter Protest blieb leider erfolglos. Der Kampf in Istanbul war begleitet von lautstarken Buhrufen und tatsächlich einen Heulanfall oder bitteren Tränen von Wendle. Ja, es ist schon bitter und ein Flop, wenn du in einem Kampf oder in einer Sportart, in der es eigentlich relativ einfach ist zu entscheiden, der liegt mit beiden Schultern auf dem Boden oder nicht, der Gegner und so weiter, dann über so ein Kampfgericht verlierst und dann auch noch gegen Lokalmatador so ein knappes Ding, dann sagen wir mal so, es riecht ein wenig.
Naja, und wenn es dieses Geschmäckle oder dieses Gerüchle, wenn es das Riechen, wenn es dann da ist und deswegen dein olympischer Traum platzt, ist es natürlich umso mehr, nicht Flop nur für uns, sondern mit Sicherheit auch für Annika Wendle, ein Riesenflop. Annika, wir sind bei dir. Wir haben es eben mal gehört im Laufe der Saison bei unserer Kanutin war es, glaube ich, Niederlagen muss man wegstecken. Das ist so, auch wenn sie wehtun, neu angreifen. Und wir drücken dir alle die Daumen, dass du weiterhin Erfolge für Deutschland holst. Aber ich kann mir das vorstellen, dass man da sich da ganz schön, ja, verarscht vorkommt. Und ich glaube, das Schlimmste, was es gibt im Sport, ist Ungerechtigkeit.
Das ist richtig. Und zwar vom Feinsten.
Aber liebe Annika, du bist ja nicht alleine mit den Flops. Da gibt es ja noch größere Clubs, vor allem im Fußball. Ich erinnere nur an, wenn du diese Saison guckst, an den FC Bayern München und an Schalke 04. Aber der Patrick ist so ein guter Junge, der kann auch diesen enttäuschten Fans sicherlich ein Lächeln auf die Lippen zaubern in seiner Rubrik History.
Ja, wenn man in die Historie guckt, sind beide Clubs ja relativ erfolgreich und gar nicht so weit weg. Also die Bayern, klar, waren schon mal ein paar Mal deutscher Meister. Schalke läuft seit Jahren nicht so toll. Aber am 21. Mai 1997 begab es sich im Giuseppe Meazza Stadion zu Mailand, dass der FC Schalke den Europapokal gewann. Und zwar im Elfmeterschießen gegen Inter Mailand. Es war ein großartiges Spiel und die Geburtsstunde der Eurofighter. Ja, das war große, große Momente im Fußball, damals mit Trainer Huub Stevens. Heute freut sich ein Schalke-Fan eher über den Klassenerhalt in der zweiten Liga. Wie unterschiedlich die Freudesmomente sind, ne?
Mein allerbester Freund, kann ich eben nochmal sagen, der ist tatsächlich Schalke-Fan und er hat mir dann geschrieben, die Saison von Schalke ist gerettet, wir sind vor dem SV Elversberg platziert in der Tabelle. So ändern sich die Ansprüche.
Ja, aber es gab noch einen Moment zum Jubeln. Am 23. Mai 2001 holten die Bayern auch in Giuseppe Meazza, auch im Elfmeterschießen, die Champions League. Damals unter Trainer Ottmar Hitzfeld. Heute sind sie nur Dritter in der Bundesliga und haben keinen Trainer. Tja. Ruf doch mal den Ottmar an. Vielleicht macht er das noch mal. Eventuell.
Und vielleicht sollten wir bei der UEFA anrufen, ob die nicht das Champions League-Endspiel Dortmund gegen Madrid vielleicht mal ganz schnell ins Giuseppe Meazza Stadion verlegen könnten. Dann würde ich nämlich auf ein Elfmeterschießen tippen mit dem Sieger Borussia Dortmund.
1-0 im Elfmeterschießen.
Boah. Genau, irgendwie sowas. Das haben wir ja dann nächste Woche noch auf dem Kalender, ne? Dürfen wir nicht vergessen.
Erstmal heute ja. Europa Liga Endspiel in Dublin.
Genau, wir
zeigen das hier auf.
Also wenn ihr das dann morgen hört, also dann bei euch heute, wundert euch nicht, dass wir nicht gesagt haben, ob Leverkusen gewonnen hat oder verloren hat, weil wir nämlich vor dem Finale diese Folge aufgenommen haben.
Ja, unsere Zeitmaschine funktioniert nicht. Heute
ist nein, Gott. Genau. Aber wenn wir bei Fußball sind, sind wir wieder bei unserem Klassenbucheintrag. Letzte Woche haben wir ja einen Tadel vergeben an die Fans des MSV Duisburg. Das war alles nicht gut, was ihr da gemacht habt. Aber
die kannst du noch toppen mit, das wird für mich die Androhung einer Disziplinarkonferenz tatsächlich. Für die Fans von Hansa Rostock.
Naja, das war eine richtige Randale, ne?
Am letzten Spieltag, wenn es sogar relativ unmöglich ist, noch irgendwie auf den Relegationsplatz überhaupt zu kommen, mal locker eine Viertelstunde vor Spielende, so die Sau rauslassen. Das ist mir tatsächlich in seiner kompletten Überflüssigkeit nicht erklärbar. Denn
Die Sau rauslassen heißt ja, was war da? Wie sagt man das?
Man hat Qualm, Feuerwerkskörper, Platzstürmen, Ordner verprügeln, Polizeieinsätze. Man hat so das komplette Programm abgefackelt, hatte dann nachher auch eine halbe Stunde Nachspielzeit, damit das Spiel dann irgendwie über die Bühne zu Ende geht. Und Hansa Rostock nimmt den Platz von MSV Duisburg in der dritten Liga ein.
Tja, aber ob das jetzt was Besseres ist. Und Leute, denkt dran, man hat Herzblut für seinen Verein. Das ist ja alles gut und schön. Und es ist echt bitter, wenn man dann auch absteigt. Dann geht in die Kneipe, haut euch ein paar Biere und meinetwegen noch ein paar Schnäpschen rein und alles ist gut. Aber im Stadion sind auch Familien mit Kindern. Und ihr habt auch ein bisschen Verantwortung. Also von uns einen ganz fetten Tadel.
Ja. Es ist nur Fußball und es stand schon seit Wochen fest. Also insofern.
Tadel. So, kommen wir zur Fußball-EM, von der dritten Liga zu Fußball-EM, denn da fand ja die Europameisterschaft im Fußball in Moldawien statt.
Hä? Großes H mit Ä? Nein.
Was soll das? Es gab eine Fußball-Europameisterschaft, nämlich die im Kleinfeld-Fußball. Was ist denn das? Ja, wie wir da abgeschnitten haben und was Kleinfeld-Fußball eigentlich bedeutet, erklärt uns mal der Präsident des deutschen Kleinfeldfußballs, der Bernd Neuendorf dieses Verbandes, Christoph Köchi. So, liebe Hörerschaft, gut zuhören, denn die deutsche Nationalmannschaft ist im Viertelfinale der Europameisterschaft ausgeschieden gegen Kasachstan. Ja, jetzt glaubt ihr, ich bin verrückt, bin ich aber nicht. Aber Christoph Köchi kann mich aufklären, es ist Tatsache. Hallo Christoph, schön, dass du dir Zeit nimmst.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir sind im Viertelfinale ausgeschieden. Kannst du aufklären, weil alle jetzt, die zuhören, sagen, hä, hat er an einer Meise?
Also bevor die Euro, auf die wir jetzt so langsam alle hinfiebern, nicht erst seitdem häppchenweise die Nominierungen bekannt gegeben werden. Bevor es mit 11 gegen 11 auf den Rasen geht, haben wir 6 gegen 6 den Eurocup, also auch die Kleinfeld-Fußball-Europameisterschaft gespielt. In Moldawien. Und da hat es knapp nicht gereicht. Und Viertelfinale gegen den amtierenden Weltmeister ausgeschieden. Mal sehen, wie das der DFB dann nachmacht. Viertelfinale wäre ja schon mal okay.
Es geht um die Kleinfeld-Fußball-Europameisterschaft oder um Kleinfeld-Fußball im Allgemeinen. Und du bist sozusagen der Bernd Neuendorf des Kleinfeld-Fußballverbands, oder?
Genau. Vor einigen Jahren hat Elf Freunde mal mich den Mini Niersbach getauft. Irgendwie, das können wir jetzt weiterspielen, die Geschichte gerne.
Ja, klär uns mal auf. In Zeiten von Baller League, Icon League, Kings League, du bist da schon viel länger dabei, nämlich jetzt, glaube ich, 11, 12 Jahre. Irgendwann im April 2012 hast du dich mit zwei Kolleginnen und Kollegen zusammengesetzt und hast gesagt, wir machen jetzt mal ganz was Verrücktes. Nimm uns mal mit, was war an diesem Tag? Es war ja sogar in Tschechien, wie ich gelesen habe.
Genau, also sehr gut, schon mal recherchiert. Ich muss einen Schritt nach vorne gehen, weil ich 2005 als Sportstudent die Uniliga gegründet habe. Also ein hochschulinternes Fußballturnier nur an der Uni Göttingen, weil klar war, dass mit Sport und Politik, ja, was... Also ne, das Thema ist dann nicht so ganz leicht, irgendwie nicht so vorgezeichnet, wenn man jetzt irgendwie Jurist ist oder Lehrer. Und dann brauchte ich so ein paar außerstudentische Geschichten vielleicht, um mich dann später besser bewerben zu können. Und habe dann mit Kommilitonen die Uniliga gegründet. Und das ist extrem durch die Decke gegangen. Ich glaube, wir hatten im ersten Jahr 2005 schon 48 Teams. Und dann in diesem WM-Sommer 2006, glaube ich, 80 oder 90 Teams, 15 Leute. Plus deren Kommilitonen. Das heißt, wir haben in Göttingen einfach mit 2.000-3.000 Leuten jeden Mittwoch da gesessen und auf 6 Kleinfeldern gespielt. Und das war, dass ich dann dachte, so, okay, da müssen wir irgendwie den Nerv getroffen haben. So, das muss auch woanders gehen. Und daraus dann das Thema Uniliga national bespielt, mittlerweile in 23 Städten. Also seit vielen, vielen Jahren bewegen wir da viele Leute. Und dann kam der Tscheche auf uns zu vom internationalen Kleinfeldverband. Also es gibt analog zu FIFA und UEFA eben auch Verbände für Kleinfeld. Das war uns aber nicht bewusst. Wir dachten, wir spielen Fußball auf dem kleinen Feld. Wir haben es nicht wie Beachvolleyball und Volleyball parallel definiert. Das kam erst später und auch durch die Gespräche. Und er sagte dann 2012 in Teplice, da haben wir uns getroffen, weil er kam irgendwie aus Brno, glaube ich. Und dann haben wir uns so auf der Mitte getroffen, irgendwie kurz hinter der Grenze hinter Dresden. Und dann sagte er so, ja, also ihr seid ja die Einzigen, die in Deutschland Kleinfeldfußball anbieten, national. Und wir so, ja, willst du jetzt so mit Kleinfeldfußball? Und er so, ja, macht ihr doch irgendwie hier in 23 Städten und euer Meister und so, will der dann nicht irgendwie weiterspielen? Und dann könnt ihr ja auch aus eurem Projekt eine Nationalmannschaft kreieren. Die kann dann Ende des Jahres in Moldawien 2012 an der Europameisterschaft teilnehmen. Also da hat sich jetzt der Kreis so ein bisschen geschlossen auch. Und wir sitzen halt da und denken so, okay, eigentlich... Wir sind Sportstudenten, so, was kann es Größeres geben, als irgendein Team zu begleiten? So, unser Ziel war ja, irgendwie zum DFB zu kommen, Teammanagement zu machen oder PR-Beauftragter oder was auch immer, und dann halt irgendwie den internationalen Titel zu gewinnen. Und dann dachte man so, okay, das hier geht schneller. Weil das andere, da werden wir mit Sicherheit irgendwie 10, 20 Jahre Referenzen sammeln müssen. So, dann machen wir es jetzt einfach selber. Haben dann den Deutschen Kleinfeldfußballverband gegründet und sind dann auch, glaube ein paar Wochen später in Moldawien an gleichem Ort angetreten. Irgendwie in der Stadt vor dem Nationaltheater. Also einfach irgendwie so ein Filz hingelegt, die Organisatoren. Also völlig rudimentär. Aber wir haben die Hymne gehört und wir waren furchtbar stolz drauf. Und damit ging es dann los und hat es uns nie wieder losgelassen, so für sein Land anzutreten. Und das hat sich dann so übertragen, dass das mittlerweile halt einfach irgendwie so ein großer Teil unseres Lebens geworden ist. Halt einfach so das ist, was wir mit der größten Leidenschaft vorantreiben.
Wie groß ist das jetzt in Deutschland, Kleinfeldfußball?
Ja, genau. Du hast ja auch schon angesprochen, Baller League, Icon League, Kings League, die haben es natürlich reichweitentechnisch auf ein anderes Level gebracht. Auch wenn es bei Baller League ja New Era of Football hieß, was dann, ich habe dann gesagt, so eigentlich der Trend, der ist es nicht, weil wir das dann schon relativ früh als eigene Sportart irgendwie auch spätestens 2012 definiert haben. Trotzdem, wie sie es gemacht haben, natürlich auch nochmal mit anderen Regeln irgendwie. Natürlich kann man das schon so definieren. Das ist natürlich auch eine super Aussage. Das ist aber auch nur ein Teil von Kleinfeldfußball, der schon so existiert. Es gibt 300 bis 400 relevante Turniere im Bereich Kleinfeld, wo wir auch scouten, mit denen wir teilweise kooperieren. Es gibt eben, wie gesagt, auch die Uniliga, die halt in 23 Städten irgendwie mit über 13.000 Aktiven jede Woche spielt, ne? Und dann hast du vielleicht 45.000, 50.000 in diesen freien Turnieren dazu. Das ganze Thema ist nicht so groß, weil wir ja durch den DFB einfach eine wahnsinnige Basis haben. Du kannst ja überall Fußball spielen. Das heißt, bei uns an der Basis ist es ja einfach mit deinem Freundeskreis antreten und in der Soccerhalle oder irgendwo spielen. Und das ist dementsprechend auch gar keine Konkurrenz dann zum DFB-Spielbetrieb, sondern eher eine Ergänzung. Und deswegen kann man jetzt nicht von dem Trend sprechen, aber der Unterschied natürlich bei den Ligen ist, dass da sehr, sehr reichweitenstarke Influencer einfach mit dabei sind. So, und dann bekommt es natürlich nochmal eine andere Sichtbarkeit, wenn jetzt irgendwie ein Knossi und Montana Black oder ein Eli Geller mit der Icon League oder ein Toni Kroos jetzt einsteigen und dann auf ihren Kanälen ein neues Format beschreiben. So, die Möglichkeiten hatten wir nicht, haben es aber so ein bisschen organisch über viele Jahre jetzt auch gebaut, sodass wir jetzt auch bei der Euro wieder gemerkt haben mit Spielern aus der Baller League, die sich dann trotzdem darüber auch sehr positiv äußern und jetzt nicht sagen, das eine ist besser und das andere ist schlechter, so, sondern es ist einfach die logische Konsequenz, aus einer der nationalen Ligen dann zu versuchen, in die Nationalmannschaft zu kommen. Und das ist eben auch eine unserer Hauptaufgaben in der Außendarstellung, natürlich mit diesem Nationalteam anzutreten. Und das darunter ist dann eher Hobbyfußball, möchte ich es nennen.
Bei euch sind es tatsächlich Hobbykicker, Amateure im weitesten Sinne.
Genau, also in der ISF, das ist die International Soccer Federation, also das FIFA-Pendant praktisch für Kleinfeld, gibt es 80 Mitgliedsnationen und da ist in den Regeln festgelegt, dass du Stand heute nicht dein Haupteinkommen mit Fußball haben darfst, um da spielen zu können. Irgendwie ganz charmant eigentlich, weil du, so wie früher die Olympischen Spiele, so wo du halt mit Amateuren und dann war es auch noch richtig was wert, für sein Land anzutreten und das ist dann eben dein Einkommen und nicht das Honorar. Das wird sich möglicherweise in den nächsten Jahren ändern, vermute ich, wenn man so seine eigenen Stars rauskristallisiert, die dann auch in den Ligen, also boah, die verdienst ja schon gutes Geld und wenn das mehr wird und größer wird, dann wird man wahrscheinlich nicht mehr dran vorbeikommen, da irgendwie in den Regeln zu sagen, okay, du darfst vielleicht nicht im Fußball verdienen, aber du darfst im Kleinfeld Profi sein, so, weil sobald du die Möglichkeit hast, 3.000, 4.000, 5.000 Euro zu verdienen, wird es Leute geben, die ihren Job kündigen und halt einfach irgendwie Kleinfeld spielen. Und so weit sind wir davon nicht mehr entfernt, ehrlicherweise, bei den Ligen.
Wie wird man Nationalspieler?
Durch Scoutings. Wir haben natürlich immer so eine Basis und dann bieten wir Lehrgänge an und da nehmen wir immer wieder Leute dazu. Das ist oft auch so ein bisschen, dass Leute anschreiben, dann sagen wir so, ja, aber was hast du, da kommt erstmal so ein Fragebogen. Die Leute in Deutschland sind ja genauso, wie wir diese 80 Millionen Bundestrainer hatten, haben wir es bei Kleinfeld super häufig, dass Leute sagen, ich bin doch besser als die. Das war doch alles, ihr seid doch da ausgeschieden gegen Kasachstan, also ich hätte euch doch da drei Dinger reingemacht oder so. Auf Instagram nach jedem Turnier 20, 30 Leute. In der Regel ist es nicht so, weil es sieht immer am Fernseher ein bisschen leichter aus, als es dann am Ende ist. Und wenn wir sehen, dass wir mit einem Maxi Beister jetzt auch einen echt gestandenen Ex-Profi dabei hatten und mit Tim Sömer, Kevin Weggen, die mit so die Aushängeschilder auch der Baller League, die haben es alle gut gemacht, aber die waren jetzt nicht so outstanding, dass wir jetzt gesagt haben, wir schießen jetzt den Weltmeister 5-0 weg. Und daran siehst du dann schon, was du mitbringen musst, um da erfolgreich zu sein. Ne? Und dementsprechend kann es nicht jeder werden. Aber der gute Oberliga, Sechser, Zehner, Achter, vielleicht auch irgendwie Mittelstürmer, der halt gut im Rücken zum Tor spielen kann, so der könnte es werden. Und darunter keine Chance. Also wenn du jetzt irgendwie glaubst, man hat eine super Technik, weil man mal irgendwie im NLZ war und spielst aber im Moment irgendwie nur noch im Kreis, so es wird einfach nicht gehen.
Herr Präsident, danke für den Einblick ins Kleinfeldfußballgewerbe, sage ich mal. Hat Spaß gemacht und wir verfolgen das und freuen uns sehr, wenn wir vielleicht dieses Jahr noch ein Weltmeisterinterview führen können.
Ja, vielen Dank, das wäre wünschenswert, ja.
Tja, ein spannendes Thema. Auch da hört euch das ganze Interview an mit Christoph Köchi, dem im Mini Neuendorf, dem Präsidenten des Deutschen Kleinfeldfußballverbandes. Wir haben auch geredet eben über diese Konkurrenz Baller League. Wie finanziert sich der Verband? Und wenn man dran denkt, dass die dann die Weltmeisterschaft im Oman spielen, das kostet ja auch ein bisschen was, ne? Und wir haben auch über den Bundestrainer gesprochen, ob der denn wackelt, der Malte Fröhlich, nach einem Viertelfinale aus gegen Kasachstan. Also hört euch's an. Und Stichwort Europameisterschaft, es geht da bald los. Und wir haben ja jetzt jeden Sommer Highlights im deutschen Fußball. Nächstes Jahr das Champions-League-Endspiel in München. 2026 das Finale in der Conference League in Leipzig. Und 2027 das Finale in der Europa League in Frankfurt. Tja, ja. Was willst du mehr?
Und nächste Woche das Relegationsspiel in Düsseldorf.
Ja, zwischendurch aber noch ein Pokalendspiel bitte in Berlin. Der Düsseldorfer ja, lässt
und
wieder
ein Haus. Ein Relegationsspiel, ne? In Bochum.
Genau, und auch in Wiesbaden und in Rostock. Seid lieb. Oh, nee, Rostock, Quatsch. Wiesbaden und Regensburg. Auch Rostocker, die sind raus.
Genau.
Raus. Und dann haben wir auch am Wochenende
auch
noch
nur eine Theater.
Genau. Wir haben noch eine Eishockey-WM, die übrigens läuft. Stand jetzt an einem Mittwochnachmittag. Sehr erfolgreich. Die Deutschen haben noch nie so viele Tore in einer WM geschossen wie bei dieser WM. Noch ein Torrekord im Übrigen.
Die Tschechen haben das Viertelfinale der Derbys versaut.
Tja.
Weil dann hätte es gegeben Kanada, USA, Finnland, Schweden, Tschechien, Slowakei und Deutschland, Schweiz. So.
Tja.
Hat es nicht funktioniert.
Schade. Also Eishockey-WM, Pokalendspiel im Fußball in Berlin. Die Playoffs in der BBL laufen so langsam an, beziehungsweise finden statt. Und natürlich gibt es reichlich Wettbewerbe in den unterschiedlichsten Sportarten.
NBA,
Leute, guckt's
NHL,
euch an. Ja, da gehen wir jetzt nicht hin. Ich dachte ja eigentlich mehr so im deutschen Lande, nicht wahr?
Auch da. Es ist momentan Finalseason sozusagen.
Wir haben übrigens eben festgestellt in der Recherche, wir müssen auch nochmal ran, Playoffs im Wasserball. Ja. Da sind auch kurz vor Ende der Liga. Da müssen wir mal gucken, wer da denn den Pott oder die Schale oder was es da auch immer gibt, dann demnächst holt. Nicht wahr?
Ja.
Das würde ich sagen.
Das war's für heute.
Das war's für heute. Nächste Woche übrigens auch mal wieder eine Premiere. Da reden wir auch über Karate.
Und ja. Über BMX.
Auch noch. Also, ihr solltet wieder dabei sein. Danke euch bis hierhin. In diesem Sinne, macht's gut und verletzt euch nicht.
Ja, beim Couch-Sport betreiben. Bis dann. Tschüss.
Wiedersehen.